Mensch, cool hier zu sein. Richtig wild. Echt lustig, dass ich mal hier vorne stehe und predige, hätte ich vor ein paar Jahren auch nicht gedacht. Aber wie das immer so ist, beruft uns der Herr manchmal ein bisschen außerhalb von dem, was wir erwarten. Also wie Paddy schon so erzählt hat, vielen Dank nochmal für die netten Worte an der Stelle. Bin ich hier aufgewachsen in der Gemeinde. Aber seit 2019 bin ich kein Mitglied mehr hier. 2015 bin ich weggezogen von hier, habe in den Niederlanden studiert, war eine Weile in der Weltgeschichte unterwegs. Und dann gab es einen Zeitpunkt in meinem Leben, wo Gott mir wirklich klar gemacht hat, dass es in meinem Leben nicht um mich geht, dass es nicht darum geht, für mich zu leben, sondern für ihn. Und dann war es auch dran, da wirklich einen Schritt zu gehen. Und dann bin ich nach Neustrelitz gezogen. Ich zeige euch mal hier ein Bild. Neustrelitz ist hier dieser obere rote Marker. Da bin ich hingegangen und habe die Familie Damm, ich weiß nicht, wer von euch sie kennt, die haben dort Gemeinde gegründet und auch einen Rangerstamm. Und da habe ich sie unterstützt, weil ich auf einem Camp, wo ich gemerkt habe, wo ich mal da zu Besuch war, hat mich Gott komplett dafür begeistert, seine Botschaft in so eine atheistische Gesellschaft zu bringen, zu Kids, die Jesus gar nicht kennen, die noch nie von ihm gehört haben. Also bin ich dahin, bin Stammwart geworden dort, habe mir versucht, eine Arbeit zu finden, aber das ist nicht ganz so leicht in dem Gebiet. Und dann habe ich doch mich entschieden, noch ein Masterstudium dran zu hängen in Ökologie in Potsdam, ungefähr 2,5 Stunden entfernt. Da unten seht ihr es. Und tatsächlich ist das mein geistliches Zuhause geworden in Potsdam. Habe da eine Gemeinde gefunden. Ihr habt schon gesehen hier, erlebt, Kirche für Potsdam. Und vor 2 Jahren ungefähr ist der Pastor dort auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich mir das nicht vorstellen könnte, in der Gemeinde zu arbeiten. War relativ außerhalb von dem, was ich jetzt für mein Leben geplant hatte oder was ich erwartet hatte. Aber doch habe ich gemerkt, dass mein Herz wirklich für die Region schlägt, für die unerreichten Menschen dort, für die kleinen Gemeinden. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber in Potsdam, wo ich jetzt wohne, wohnen ungefähr 220.000 Leute und es gibt nicht mal halb so viele Gemeinden, nicht mal halb so viele Christen wie hier in Villingen-Schwenningen und das ist schon krass. In unserer Gemeinde ist vielleicht so ein Viertel von dem hier oder nicht mal, aber auch bei uns sind die ersten Reihen immer leer. es schreit auf jeden Fall nach der Verkündigung von Jesus. Und Gott hat mir das wirklich gezeigt. Ich habe mit einigen Leuten geredet und drüber gebetet, in diesem Entscheidungsprozess, ob das wirklich dran ist. Ich habe ja schon lange studiert und hatte eigentlich keinen Bock mehr, noch mal weiter zu lernen, noch weiter zu studieren. Aber unter anderem auch durchs Gespräch mit Paddy und anderen Freunden von mir, die auch Theologie studieren oder Pastoren sind. Die haben mir wirklich auch noch mal klar gemacht, haben Gott noch mal gefragt und haben gemerkt, hey, das ist jetzt wirklich dran. Also bin ich seit 8 Monaten in der Gemeinde erlebt, Kirche für Potsdam, einfach mit der Vision, Menschen in so einem atheistischen Landstrich wirklich zu unterstützen, Christen zu stärken und besonders junge Menschen auch dafür auszurüsten, in der Nachfolge auf dem Weg mit Jesus. Dass wir lernen und zusammen einüben, was es für jeden von uns bedeutet, wirklich für Jesus in unserem Alltag zu leben. Also arbeite ich da jetzt für 50% in der Gemeinde und die andere Hälfte meiner Arbeitszeit nutze ich noch für ein Theologiestudium. So berufsbegleitend quasi. Es ist eine kleine Gemeinde mit ungefähr 50 Leuten. Also eine ganz schöne Herkulesaufgabe auch, da mich zu unterstützen und den anderen Vollzeitpastor, den wir haben. Und deswegen freuen wir uns immer, wenn wir Menschen haben, die für uns beten, die auch für die ganze Region diesen geistlichen Kampf mit uns mitkämpfen. Also wenn ihr es auf dem Herzen habt, lade ich euch ein, da wirklich für uns zu beten. Das ist richtig cool, wenn ihr da an uns denkt. Und auch an all die unerreichten Menschen, die da leben und die wirklich noch nie was von Jesus gehört haben. Und wenn es Gott euch auch besonders aufs Herz legt, dürft ihr uns natürlich auch finanziell unterstützen. Wir sind auch gerade dabei, neue Projekte umzusetzen. Wir überlegen vielleicht einen zweiten Rangerstamm in Potsdam zu gründen. Schauen wir mal. Aber da ist natürlich immer cool, wenn wir Menschen haben, die das auf dem Herzen haben, die da unterstützen auf jede Art, wie sie es halt können. Aber vor allem im Gebet, das ist das Allerwichtigste. Und ich sag's euch, es ist nicht nur im Nordosten Deutschland, sondern überall ein echter Kampf, Menschen für Jesus zu gewinnen und an Jesus dran zu bleiben. Und das ist auch so ein bisschen das Thema, das ich heute mitgebracht habe. Ich will heute reden über den Kampf im Glauben und habe euch dafür so einen Abschnitt aus dem Timotheusbrief mitgebracht. Aber ich will zu Beginn nochmal kurz beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir uns treffen können, dass wir uns versammeln dürfen und dass wir aus deinem Wort hören. Danke, Jesus, dass du dich uns offenbarst in deiner Schrift und dass, wenn wir da reinschauen, dass wir was über dich lernen dürfen. Herr, ich bete, dass du unsere Herzen öffnest und dass wir das, was du uns sagen möchtest, dass es in unsere Herzen fällt. Heiliger Geist, führe du meine Worte und wie sie einfach bei jedem im Herz auch ankommen. Danke, dass wir dich haben und dass wir in deinem Wort über dich lesen dürfen. Amen. So, ich lese aus dem 1. Timotheus, die Kapitel 6, Verse 11 bis 16 und 20 und 21. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welche zu seiner Zeit zeigen wird, der Glückselige und allein Gewaltige, der König der Könige und der Herr der Herrschenden, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann. Ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, meide das unheilige, nichtige Geschwätz und die Widersprüche der fälschlich sogenannten Erkenntnis. Zu dieser haben sich etliche bekannt und haben darüber das Glaubensziel verfehlt. Die Gnade sei mit dir. Amen. So, das sind so ein bisschen die Punkte, die ich heute mit euch durchgehen will. Ich will mir einmal anschauen, was ist der Kampf des Glaubens überhaupt, der hier erwähnt wird? Dann, wie sieht dieser Kampf aus? Wie können wir den kämpfen? Und am Ende auch, wie bewahrt Jesus uns diesen Glauben? Und ich muss euch gestehen, ich hatte mit diesem Text ganz schöne Mühe. Ich habe da ganz schön mit gekämpft. Als ich den Text zum ersten Mal gelesen habe, da haben da so ganz spezielle Worte für mich besonders rausgeleuchtet. Fliehe, jage, kämpfe, ergreife, bewahre. Es hat für mich direkt so geklungen nach so einer aktivistischen Anleitung, was ich jetzt zu tun habe. So, was man eigentlich alles machen sollte, um diesen Kampf zu kämpfen. Ich weiß nicht, wer von euch diesen Film kennt. Ich bin ein Fan und oft geht es mir so in meinem Glaubensleben, dass ich denke, ich muss jetzt hier irgendwas bewegen. Ich muss trainieren, ich muss früh aufstehen, ich muss mir einen Plan machen, wann ich Gerechtigkeit übe, wann ich Gottesfurcht übe, wann ich im Glauben Gas gebe und so weiter. Und dann gewinne ich diesen Kampf. Kennt ihr die Gedanken? Also ich höre so Bibeltexte ganz oft auf dem praktischen Mach-was-Ohr. Ich bin ziemlich empfänglich dafür, wenn da drin steht, ja, du musst einfach nur das und das und das machen. Kennst du das, wenn du die Bibel aufschlägst und direkt irgendwas Neues zum Umsetzen liest? Oder dass eine Predigt eigentlich nur gut scheint, wenn du was mitnehmen kannst, was du zu Hause einüben musst? Also ich kann mich hier mal als so jemand outen. Ich bin dabei zu lernen, besser hinzuhören und mich auch über neue Erkenntnisse und neue Erinnerungen, also neue Erkenntnisse über die Schönheit von Gott so zu freuen, weil ich sonst immer nur danach frage, was muss ich jetzt eigentlich machen? Und gleichzeitig habe ich mir bei dem Text auch gedacht, oh Mann, wie kriege ich das jetzt irgendwie umgebogen? Oder ist das jetzt wirklich so ein Selbsthilfetext von wegen, du musst nur XY machen und dann läuft's? Als ich gelesen habe, bin ich direkt zu dem Schluss gesprungen, dass es hier darum geht, den alltäglichen Kampf aus dem Bett zu kommen und alles das zu machen, was ich denke, was Jesus von mir will. Ich hatte das Gefühl, das wäre so der Inhalt. Okay, die Schrift hat es ein bisschen verballert, aber tatsächlich geht es da überhaupt nicht drum. In dem Text steht, kämpfe den Kampf des Glaubens. Nicht kämpfe den Kampf des möglichst perfekten Christen, wie du ihn dir vorstellst. Es geht also um unseren Glauben und wir wollen uns heute das gemeinsam anschauen, was dieser Kampf des Glaubens eigentlich ist und wie wir ihn kämpfen können mit Jesus. So, also, was ist der Kampf des Glaubens eigentlich? Womit kämpfe ich, wogegen kämpfe ich? Ich persönlich musste nochmal einen Schritt zurückgehen und mich nochmal ein bisschen genauer damit beschäftigen, auch was da wirklich drinsteht. Der ganze Abschnitt, den ich euch vorgelesen habe, der beinhaltet wesentlich mehr wie vielleicht das, was ich heute euch sagen möchte. Aber ich will mich heute vor allem auf diesen Vers 12 konzentrieren, wo es darum geht, dass wir den Kampf des Glaubens kämpfen sollen. Und oft lesen wir im Neuen Testament auch so das Bild von einem Wettlauf. Aber die Erklärung dessen, was das eigentlich bedeutet, war für mich immer sehr schwammig. Und ganz wichtig dafür, das zu verstehen, ist auch der zweite Timotheusbrief, der im Anschluss kommt. Auch hier eine Empfehlung, lest den gerne mal durch. Und da schreibt er ganz viel und auch viele Anweisungen. Aber vor allem rausgestochen ist für mich dieser Vers, wo drin steht, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Also Paulus sagt, ich habe den Glauben bewahrt. Paulus sagt nicht, ich habe immer ganz viel in der Bibel gelesen. Paulus sagt auch nicht, ich war immer als Erster in der Gemeinde oder bin ganz vorne gesessen. Oder Paulus sagt auch nicht, ich habe gar nicht mehr gesündigt. Nee, was Paulus sagt und worum es wirklich geht auf unserem Weg mit Jesus ist, ich habe den Glauben bewahrt. Also darum geht es für uns, den Glauben zu bewahren. Das ist der Glauben an Jesus, wer er ist und was er für uns gemacht hat. Und es ist der Kampf des Glaubens. Es ist kein äußerlicher Kampf, den ich mit irgendwelchen Maßnahmen allein gewinnen kann, sondern es ist ein Kampf, der in unserem Innern stattfindet. Und wenn man sich im Neuen Testament so ein bisschen nach Glauben umschaut, dann fällt auf, dass es manchmal eher um das Was geht und manchmal eher um das Wie. Also einmal beschreibt der Glauben die Inhalte und die Aussagen, die zum christlichen Glauben der Bibel gehören, also die Wahrheiten, die wir annehmen, die wir glauben. Und manchmal stehen da Dinge drin, Glauben, wo es darum geht, zu vertrauen. Also die Frage nach der Wahrheit alleine ist schon ziemlich knifflig. Also wir wünschen uns ja meistens die Wahrheit als irgendwas Absolutes. Zack, fertig, zusammenpacken, Ende, wir wissen Bescheid. Und das ist eigentlich auch der Kern dieses Wortes, aber häufig gehen Lebensrealitäten hier schon auseinander. Kleines Beispiel. Wenn wir uns die Auferstehung von Jesus anschauen, dann macht es ja rein intellektuell nicht wirklich Sinn. Kein Mensch kann sterben und wieder auferstehen. Naja, in der Bibel steht es so. Und manche sagen, das war bestimmt nur metaphorisch gemeint. Das war nur so ein Bild, wofür Jesus halt so steht, um seine Aussagen irgendwie nochmal deutlich zu machen und dass es um Erneuerung geht und so weiter und so fort. Oder kann die Wahrheit für mich natürlich auch sein, dass was ich glaube, dass das in der Bibel steht, wirklich wahr ist. Dass Jesus für meine Schuld gestorben ist, dass er den Tod besiegt hat, damit der Weg zum Vater für alle Menschen frei wird. Dass er unsere Schuld vergibt. Paulus selber schreibt dazu im 1. Korinther 15, Vers 14, wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Also wir sehen, diese Wahrheiten sind enorm wichtig für uns. Das ist ein Teil dieses Kampfs, ist das Festhalten an dieser Wahrheit, also an diesem, was glaube ich eigentlich? Der Kampf des Glaubens an den Wahrheiten, die ich in der Bibel finde, gegenübergestellt von den Wahrheiten, die die Welt mir gibt. Also können wir festhalten, dass ein Teil von dem Kampf des Glaubens ist, an der Wahrheit des Glaubens, also am Erlösungswerk von Jesus festzuhalten. Und direkt daran geknüpft ist dann die Frage des Vertrauens. Also ein bisschen eher praktisch, so inwieweit vertraue ich Jesus eigentlich tatsächlich und stütze mein Leben auf ihn? Und das mit dem Vertrauen wird ganz gut klar, wenn wir uns mal so Online-Shopping angucken. Ich weiß nicht, wer von euch gern bei eBay Kleinanzeigen unterwegs ist. Ich bin es öfter mal. Und ich finde, es ist ein ganz gutes Bild. So, vor einiger Zeit wollte ich mir eine Uhr kaufen, hier die ich hier dabei habe. Und die habe ich dann dort entdeckt, habe ich mich gefreut. Und das ist oft so im Leben auch. Wir haben irgendwelche Wünsche, irgendwelche Bedürfnisse nach Liebe, Anerkennung, Sicherheit, Freiheit. Und dann gehen wir auf diese Suche, die uns das geben kann, die uns dieses Loch, das wir im Herz haben, diese Sehnsucht, die stillen kann. Im Fall des Wunsches nach der Uhr habe ich mich mit dem Verkäufer mal verabredet für eine Videotelefonie, um zu sehen, dass das auch wirklich eine echte Uhr ist, dass da alles stimmt, den abzuchecken und ihn kennenzulernen, ob ich ihm vertrauen kann. Und das mit dem Versprechen Gottes ist ein bisschen ähnlich. Wir schauen uns erstmal genauer an, bevor wir mit Gott unterwegs sind, was hier eigentlich drinsteht. Wir versuchen zu verstehen, ob das plausibel ist, ob das verlässlich erscheint. Was Gott uns verspricht, und wir lernen Gott besser kennen, bevor wir uns da wirklich drauf einlassen. Na, bei eBay Kleinanzeigen ist dann so, man überweist das Geld in der festen Zuversicht, dass es klappt. Aber ohne das Produkt dann in der Hand zu haben. Und wenn wir Gott kennengelernt haben, dann kommt auch irgendwann dieser Punkt, an dem wir sagen müssen, ja, okay, ich glaube Jesus, ich glaube dem, was er sagt, und dann gebe ich ihm mein Vertrauen. In der Hoffnung, dass die Bestellung von der anderen Seite auch verschickt wird. Und weil Gott kein Betrüger ist, glauben wir, dass er liefern wird, was er uns zusagt. Jesus sagt dazu in Matthäus 6, Vers 26, seht die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln auch nicht in den Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Und so ist dann dieses Ding mit dem Glauben, verlasse ich mich da wirklich drauf, vertraue ich da drauf. Hebräer 11, Vers 1 steht dazu, es ist aber der Glaube eine feste Hoffnung, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung auf Tatsachen, die man nicht sieht. Ich habe also eine feste Zuversicht, dass Gottes Zusagen eintreffen. Ich darf überzeugt davon sein, obwohl ich sie noch nicht sehe. Also lebe ich im Vertrauen auf die Verheißung Gottes. Aber lebe ich das wirklich auch? Oder habe ich nicht eigentlich viele Baustellen und Probleme, die ich selber löse? Oder Bedürfnisse, die ich selber zu stillen versuche? Also können wir festhalten für den ersten Punkt, dass der Kampf des Glaubens beinhaltet, an der Wahrheit des Glaubens, an dem Erlösungswerk von Jesus festzuhalten und zweitens darauf zu vertrauen, was Gott sagt, statt auf die Versprechungen der Welt. Und obwohl ich es manchmal nicht sehe, dass seine Zusagen eintreffen. Also, wie sieht dieser Kampf aus? Damit wir den Kampf so ein bisschen besser verstehen und greifen können, wollen wir uns noch mal ein bisschen in den Text anschauen, damit es ein bisschen konkreter wird. Ich habe euch mal hier so einen klassischen Glaubenssatz auch rausgesucht, der sich manchmal gerne in unseren Köpfen formt und der hatte mit der Liebe zum Geld zu tun. In Vers 11 sagt Paulus ja was darüber, was wir fliehen sollen und in Vers 10, den ich hier nochmal gebracht habe, da redet er nochmal drüber, um was es da geht. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Also die Geldgier ist laut Paulus ja eine Wurzel alles Bösen und die bewirkt, dass Menschen sich von Gottes Wegen entfernen. Aber in meiner Erfahrung nach liegt dem häufig ein anderes Bedürfnis zugrunde, das wir einfach hier mit den falschen Mitteln versuchen zu stillen. Also für viele kann Geld zum Beispiel so ein Sicherheitsfaktor sein. Oft entsteht in unseren Köpfen dann dieser Glaubenssatz von wegen, hey, wenn ich genug Geld auf der hohen Kante habe, wenn ich da vorgesorgt habe, dann bin ich sicher, falls irgendwas passiert. Dann verlassen wir uns auf unser Geld, obwohl wir eigentlich wissen, dass von einem Tag auf den anderen alles weg sein kann. Und es ist einfach auch ein Glaube zu denken, dass wir Sicherheit haben, weil wir Geld haben. Und es ist eine falsche Wahrheit, dass Geld uns da immer absichert. Gleich kann es auch mit dem Bedürfnis nach Anerkennung sein. Wenn ich über mich selbst kein gutes Bild habe, wenn ich mich gar nicht aus Gottes Augen so wirklich sehe oder nicht erkenne, was Gott eigentlich über mich denkt, dann kann ich mit viel Geld auch zeigen, dass ich vielleicht tüchtig bin und Leute können mich dafür bewundern oder ich kann in Urlaub fahren und die coolen Fotos auf Insta posten oder so. Aber mein Wert ist trotzdem nicht verändert. Ich sehe mich vielleicht trotzdem nicht viel mehr wert, aber ich denke vielleicht, wenn ich Geld hätte, wäre ich das. Und genau solche Glaubenssätze glauben wir leider viel zu oft. Wir nehmen diese falschen Glaubenssätze an, die wir von der Welt eingeredet bekommen oder von denen wir auch in den sozialen Medien bombardiert werden. Und das Problem ist dabei, dass unser Herz voll darauf gepolt ist. Unser Herz ist darauf gepolt, sich genau darauf zu konzentrieren, was dem Plan Gottes nicht entspricht. Unser Standardmodus ist quasi von Gott wegzuschauen und um uns selber, auf uns selber zu gucken, um uns selber zu drehen, uns auf uns selber zu verlassen und uns um uns selber zu kümmern. Was sagt die Bibel zu dem Thema? Jeremia 17, Verse 5 bis 6 lesen wir Folgendes. Ich, der Herr, sage, mein Fluch lastet auf dem, der sich von mir abwendet, seine Hoffnung auf Menschen setzt und nur auf menschliche Kraft vertraut. Er ist wie ein kahler Strauch in der Wüste, der vergeblich auf Regen wartet. Er steht in einem dürren, unfruchtbaren Land, wo niemand wohnt. Kennt ihr dieses Gefühl? Ich fühle mich manchmal schon so wie dieser Busch da. Man sucht und sucht und sucht und sucht und ab und zu regnet es mal ein bisschen, aber die eigentliche Sehnsucht wird nicht gestillt, wird nicht erfüllt. Das, was man sich wünscht, bekommt man eigentlich nicht. Aber Jeremia schreibt noch weiter. Doch ich segne jeden, der seine Hoffnung auf mich, den Herrn, setzt und mir ganz vertraut. Er ist wie ein Baum, der nah am Bach gepflanzt ist und seine Wurzeln zum Wasser streckt. Die Hitze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Nichts ist so undurchschaubar wie das menschliche Herz. Es ist unheilbar krank. Wer kann es ergründen? Und hier stecken wir wieder in dem Abwägen zwischen meiner eigenen Wahrheit, den Lügen dieser Welt manchmal, die ich mir so vorstelle, und Gottes Wahrheit, wo er sagt, er wird uns versorgen. Und hiervon redet Paulus, wenn er vom Kampf des Glaubens spricht. Wem glaube ich und wem vertraue ich? Wer bestimmt meine Lebensrealität? Und wenn wir diese Stelle im Jeremia lesen, dann wird es klar, wie es nichts wird. Indem wir auf uns selber schauen. Indem wir auf unsere menschliche Kraft setzen und auf uns selber vertrauen. Sondern Jeremia macht deutlich, hey, wenn wir die Hoffnung auf den Herrn setzen, dann wird's was. Weil er unseren Glauben bewahrt. Und wie, das wollen wir uns jetzt nochmal angucken. Ich finde es richtig cool, dass Paulus in dem Abschnitt, ich weiß nicht, wer es von euch bemerkt hat, so einen Lobpreisblock nochmal einbaut. Ich war ein bisschen verwirrt, weil Paulus sagt so von wegen, mach das, mach das, mach das. Jesus ist der Allerbeste, mach das, mach das. Und ich dachte mir so, hä, okay, wie passt denn das jetzt rein? Also davor und danach hagelt so Anweisungen, fliehe, kämpfe, jage, mache. Und Paulus nimmt sich aber nochmal bewusst Zeit, um zu sagen, um wen es hier eigentlich geht. Um den Anfänger und den Vollender des Glaubens. Der, der den Glauben bekannt hat, und der, um den sich unser Glauben dreht. Ich glaube, ich habe das hier nochmal. Nee. Müsst ihr selber in eure Bibeln gucken. Ich lese euch die Stelle nochmal vor. Einen Moment, ich muss hier gucken. Wo habe ich es? Er sagt, er fängt ja hier an, ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welcher zu seiner Zeit zeigen wird, dass der Glückselige und Alleingewaltige, der König der Könige, der Herr der Herrschenden, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat und noch sehen kann. Ihm sei Ehre und ewige Macht. Und es ist so cool, dass Paulus hier nochmal den Fokus voll auf Jesus sendet, voll auf Gott. Hey, dass Jesus in die Welt gekommen ist, Mensch geworden ist, ein sündloses Leben gelebt hat und am Kreuz gestorben ist, dass wir nicht mit dieser Schuld, die wir auf uns laden, verloren gehen, sondern dass wir gerettet werden können durch ihn. Dass er die Schuld bezahlt hat. Um ihn geht's in erster Linie. Und das macht Paulus damit nochmal klar, in aller Anstrengung, in all dem, wo wir uns nach Gott ausstrecken, geht es trotzdem um Gott. Und nicht um uns, in allererster Linie. Und in dieser ganzen Thematik ist dieser Blick auf Christus entscheidend. Hey, wir werden mit unserer eigenen Anstrengung, mit unseren seltsamen Ideen, mit all dem, was wir uns so ausdenken, nie an dieses Ziel kommen. Weil Jesus hat uns gerettet, nicht wir selber. Er hat genug Liebe für mich. Ich bin ihm wichtig und er hat einen guten Plan. Und das macht den Unterschied. Hey, wenn ich auf Jesus schaue, dann erkenne ich auch, wie unsinnig es ist, dass ich mich selber retten will. Indem Jesus so in mein Zentrum rückt und das Wort Gottes zu meiner Wahrheit wird, kann ich erkennen, wie Gott über all die Dinge denkt, die mich so beschäftigen und was ihm wichtig ist. Hey, Jesus hat doch schon alles gegeben für mich. Er sorgt für mich, er kümmert sich um mich. Und wenn ich merke, dass ich an so einen Punkt komme, wo ich Gott eigentlich so gar nicht richtig vertraue, wenn seine Zusagen mir gar nicht so sicher ansehe wie meine eigenen Bemühungen, dann erkenne ich einen Punkt, wo ich genau mitten in diesem Kampf stecke. Dann erkenne ich ein Schlachtfeld, wo ich merke, hier ist es wichtig, dass Jesus hier wachsen darf. Und dann ist die Lösung nicht, ich verhalte mich jetzt einfach anders. In unserem Beispiel mit dem Geld ist es ja genau das Gleiche. Ich kann nicht einfach ganz viel Geld weggeben, obwohl mein Herz noch dran hängt, mit einem ätzenden Gesichtsausdruck dann irgendwie da halt noch mehr Geld in die Kasse machen. Das ändert nichts an meinem inneren Bedürfnis, an meiner Sicherheit, die ich vielleicht an dieses Geld hänge. Nee, wir müssen hier einen Schritt tiefer ansetzen. Wenn ich so einen Kampfbereich entdecke in meinem Leben, dann hilft es mir, auf Gott zu schauen und zu fragen, hey, was sagt er denn zu dem Thema? Was sagt Gott dazu, dass ich mir Sorgen um meine Sicherheit oder die Sicherheit meiner Familie mache? Johannes 10, Vers 27 bis 29 lesen wir, meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Hey, ich muss mir keine Gedanken mehr machen um meine Sicherheit. Ich bin in Gottes Hand geborgen. Er ist mein Hirte und mein Retter. Sicherheit finde ich in ihm. Und was sagt Gott dazu, wenn ich vielleicht einsam bin oder wenn ich mich nicht so wertvoll fühle, wenn ich gesehen werden will? Kolosser 3, Vers 12 steht, Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ihr seid von Gott geliebt. Und indem ich auf Jesus schaue, wird mir seine Liebe für mich deutlich. Er zeigt mir doch, wer ich bin. Er schreibt es in seinem Wort. Ich bin von ihm erwählt, ich gehöre zu ihm, zu seinem heiligen Volk und er liebt mich. Wenn ich nur auf mich schaue, wenn ich nur auf meine Probleme gucke, dann nehme ich das gar nicht wahr. Aber schaue ich auf ihn, dann kann ich erkennen, was ich ihm bedeute, weil ich ihn sehe. Ich erkenne Gott und seine Gedanken in seinem Wort und kann seine Liebe für mich sehen. Wenn ich ihn anschaue, dann sehe ich auch, dass er mich sieht. Das kann ich nicht sehen, wenn ich weggucke. Denn die Welt will mir immer wieder einreden, von Gott wegzuschauen, auf meine Probleme zu gucken. Und je mehr mein Blick sich von Gott entfernt, je mehr ich wegschaue von all dem, was Gott für mich bereithält, desto weniger kann ich es auch glauben. In meiner Vorbereitung für die Predigt hatte ich so einen Moment. Da habe ich so Jesus von meinem Kampf mit dem Wort erzählt, habe ihm das so hingelegt und ich habe gemerkt, wie oft ich mich so anstrenge, damit ich ein besserer Nachfolger werde. Wie oft ich mich anstrenge, damit ich näher an ihm drankomme oder damit ich vorankomme in meinem Leben. Aber mein Fokus ist da so voll weggerutscht von dem, worum es eigentlich geht, und zwar, dass er geehrt wird, dass seine Botschaft verkündet wird. Mir geht es immer nur darum, was kann ich machen? Aber primär ist so dieser Blick, für den ich euch heute begeistern will, einfach auf ihn zu schauen und es daraus dann fließen zu lassen und nicht aus mir selber versuchen zu kreieren. Und Jesus hat uns doch gezeigt, wie wichtig wir ihm sind, durch seinen Tod am Kreuz, durch seine Auferstehung. Er hat mir gezeigt, was er bereit ist zu geben, und ich muss dafür nicht mehr selber sorgen. Und das durfte ich auch ganz neu so nochmal lernen. Manchmal haben wir das Glück oder die Freude, dass der Heilige Geist es so direkt in unsere Seele schreibt und wir manchmal so eine Erkenntnis haben und dies dann einbetoniert. Aber manchmal ist das auch nicht so. Manchmal braucht es Zeit, in der wir so lernen, was Gottes Zusagen eigentlich für uns bedeuten, in der wir lernen, Gottes Zusagen für uns selber anzunehmen. Und es kann eine Hilfe sein, die immer wieder zu lesen. Mit einer bestimmten Aussage, wo wir merken, da habe ich so mit zu kämpfen, das ist schwierig für mich, mit der aufzustehen und wieder ins Bett zu gehen und es loslassen davon, dass wir es selber richten, sondern unser Vertrauen auf Gottes Zusagen zu setzen. Ich lese gerade so ein Buch von Thomas Harry, vielleicht kennen den einige von euch, und er formuliert für sich immer so Jahresgebete für Lebensbereiche, in denen er merkt, dass er da die verändernde Kraft von Jesus nötig hat. Wo er merkt, dass ihm das Vertrauen fehlt, dann schreibt er sich ein Gebet auf und probiert es konsequent ein Jahr lang jeden Tag zu beten. Aber nicht, weil er sich so selber verändern kann. Nicht, weil er sich das dann selber einredet, dass es funktioniert, sondern weil er sich einfach konsequent nach der Veränderung ausstrecken möchte, die Gott in ihm bewirkt, die Jesus in seinem Herz tut. Also lassen wir Gott ran, dass er das richten kann, statt es selber richten zu wollen. Im Lobpreis ist genau das gleiche Ding. Gehe ich in den Lobpreis und denke mir, Mensch, ich wünsche mir schöne Musik, wo ich emotional so richtig berührt werde und dann geht es mir gut mit Gott? Oder nutze ich den Lobpreis einfach auch, um meinen Blick auf Gott hinzurichten? Nicht zu schauen, was kann ich jetzt dadurch bekommen? Was kriege ich jetzt hier für ein Gefühl? Sondern wirklich zu schauen, hey, um wen geht es eigentlich? Wen preise ich hier damit? Wen kann ich damit ehren? Also lassen wir Gott an die Sache ran. Und zu guter Letzt hat Paulus hier nochmal so zwei Verse mit einer besonderen Ermahnung an Timotheus. O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, meide das unheilige, nichtige Geschwätz und die Widersprüche der fälschlich sogenannten Erkenntnis. Zu dieser haben sich etliche bekannt und haben darüber das Glaubensziel verfehlt. Die Gnade sei mit dir. Amen. Und Paulus ermutigt hier Timotheus nochmal und auch uns, an diesen Dingen festzuhalten, die Gott uns anvertraut hat. Also an dem Verständnis der Lehre, an der guten Lehre von dem, wer Jesus ist und was er getan hat. Und daran müssen wir uns immer wieder erinnern oder dürfen wir uns immer wieder erinnern, wenn wir schwache Momente haben, wenn wir emotional irgendwo am Rand sind oder wenn neue Erkenntnisse uns herausfordern, dass es nichts ändert an diesem Jesus, an diesem Gott, der alles für uns gegeben hat. Und die Menschen hier in Ephesus, die hatten immer wieder mit so Irrlehren zu kämpfen. Mit so Lehre, die gar nicht dem entsprechen, was wirklich in der Bibel steht. Und es sind auch Botschaften, die manchmal uns noch begegnen. Von wegen, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass, oder dass es nie so passiert, das ist eigentlich nur ein Bild. Oder es kommt auf deine Leistung an, du musst dich nur genug anstrengen. Oder du bist eigentlich gar nicht würdig, zu Gott zu kommen, bis du dein Leben in Ordnung gebracht hast. Das sind alles so klassische Aussagen, die uns daran zweifeln lassen oder wanken lassen, an dem unglaublichen Erlösungswerk, das Jesus eigentlich gemacht hat. Und die nehmen davon was weg oder schmälern das und stellen das gar nicht so hin, als ob es gar nicht so passiert war. Und deswegen wird Timotheus hier nochmal echt ermahnt, hey, halte daran fest, an der wahren Botschaft vom Kreuz, an dem Jesus, der uns mit Gott versöhnt hat, der gnädig ist, der unsere Schuld vergibt und der uns rettet. Ich bin Gott echt dankbar, dass er uns diese Botschaft in der Bibel gegeben hat und dass wir immer mehr über ihn lernen können, wenn wir in der Bibel lesen. Und am besten kann man das machen, indem man sich auf diese zentralen Wahrheiten beruht und dann quasi von innen nach außen die Bibel ein Stück weit liest. Dass wir alle Sachen, die wir, neue Erkenntnisse, die wir gewinnen oder Dinge, die wir vielleicht lernen, daran prüfen, was den Kern unseres Glaubens ausmacht. Dass wir nicht auf den Feinheiten uns irgendwie immer bewegen und Spezialgebiete erörtern und merken irgendwann, dass das eigentlich gar nicht mit dem Kern basiert, sondern dass wir immer anfangen, von dem Kern zu schauen, was Jesus gemacht hat, und darauf basiert weiter zu gucken, was wir sonst noch dazu lernen. Dass wir nicht in Gefahr kommen, irgendwann anzunehmen, diese falschen Glaubenssätze, die so weltlich sind, die sich immer wieder auch in unserem Glauben finden. Also lasst uns festhalten, dass wir hier diese Erkenntnisse, wer Jesus ist, dass wir das bewahren, dass wir das beschützen. Weil es ist nicht nur wichtig, was wir glauben, sondern entscheidend ist, an wen wir glauben. Und zwar an Jesus Christus. Herr, er ist uns vorausgegangen, er hat alles für uns getan, damit unser Leben gelingt. Und wenn wir uns so auf Jesus ausrichten und im Vertrauen dabei wachsen und gestärkt werden, dann passiert automatisch das, wovon Paulus spricht in Vers 11. Wir fliehen von den schlechten Dingen, wir jagen den Dingen nach, die Paulus erwähnt. Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld und Sanftmut. Ich habe euch jetzt noch eine Bibelstelle mitgebracht, die mich echt bewegt hat, die das alles nochmal ganz gut zusammenfasst und aufzeigt. Und die möchte ich euch einfach nochmal vorlesen und auch zusprechen, weil das für mich so diese Stelle war, die diesen Kampf des Glaubens für mich in meinem Leben aufgeschlossen hat. Ich habe die euch hier nochmal mitgebracht. Steht in Philippa. Mehr noch. Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch meine eigenen Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Und ich möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte oder schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch darin die nötige Klarheit schenken. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Amen.